Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hatten angefangen, Apostelgeschichte 16 zu besprechen, wie das Evangelium durch Paulus nach Europa kommt. Da lesen wir nun Apostelgeschichte 16, Vers 16. Es geschah aber, da wir zum Gebet gingen, dass eine Sklavin uns begegnete. Die hatte einen Wahrsagergeist und trug ihren Herrn viel Gewinst zu mit Wahrsagen. Dieselbe folgte allenthalben Paulus und uns nach und schrie und sprach: Diese Menschen sind Knechte Gottes des Allerhöchsten, die euch den Weg zur Errettung verkündigen. Solches tat sie manchen Tag. Paulus aber tat das weh und wandte sich um und sprach zu dem Geist: Ich gebiete dir in dem Namen Jesu Christi, dass du von ihr ausfahrest. Und er fuhr aus zur selbigen Stunde. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Das ist eine unheimliche Geschichte. Kaum ist Paulus in Europa, kaum sind ein paar Leute zum Glauben gekommen in der Stadt Philippi, da kommt diese besessene Sklavin, macht Lärm um ihn. Und er treibt diesen Dämon aus. Eine unheimliche Geschichte. Also eine schöne Geschichte. Mir macht sie Freude, denn über diese Geschichte wehen doch wieder die Siegesfahnen meines Heilandes. Immerhin ist eine Geschichte, die sich nicht an der Oberfläche der Dinge bewegt, sondern die, die eben alle biblischen Geschichten in die Hintergründe hineinleuchtet. Ich muss allerdings zugeben, meine Freunde, diese Geschichte von dem Sklaven mit dem Wahrsagergeist, der ausgetrieben wird, ich muss zugeben, die gehört zu den Geschichten, vor denen unsere Vernunft scheut. Wie ein Pferd, nicht? Wenn man mit ihm über eine große Hürde gehen will, auf einmal vielleicht austritt und scheut. So scheut unsere Vernunft. Naja, also in der Kirche nehmen sie alles unbesehen hin, was Pastor sagt, nicht? Aber mal bei Licht gesehen, das ist doch eine Geschichte, vor der unsere Vernunft, ja, scheut, ganz gesagt wie ein Pferd. Ich glaube, wir gehen am besten so vor, indem wir die natürliche Vernunft einfach mal zum Wort kommen lassen an dieser Geschichte. Ich überschreibe den Text und die Predigt: Die Vernunft fragt. Drei Fragen. Haben Sie den Text alle mitgekriegt? Sie müssen die Geschichte ganz vor sich haben, sonst können Sie nicht folgen. Ich lese es lieber noch einmal. Da wir zum Gebet gingen, begegnete uns eine Magd, die hatte einen Wahrsagergeist und trug ihren Herrn viel Gewinst ein mit Wahrsagen. Die schrie: Diese Menschen, Paulus sein Begleiter, sind Knechte des Allerhöchsten und verkündigen euch den Weg zur Errettung. Paulus tat das Wehe, er wandte sich um und sprach dem Dämon: Ich gebiete dir im Namen Jesu, dass du von ihr ausfahrst. Und er fuhr aus zur selbigen Stunde. Die Vernunft fragt: Erstens, ist das nicht eine Legende? Sehen Sie, Vernunft sagt so, in allen Religionen kommen so Heilige vor, die Teufel austreiben und sonst so große Dinge tun. Und was heißt überhaupt Dämonen, Geister? Diese ganze Geschichte, sagt die Vernunft, Geister, Dämonen, Wahrsagergeist und Austreibung, das gehört doch, sagt die Vernunft, zum Weltbild der Antike. Und das haben wir doch nun heute überwunden. Nur sagt die Vernunft, das ist natürlich nicht ein tatsächliches Geschehen, Damit soll nur ausgedrückt werden, dass da Paulus ein großer Mann war oder sonst irgendwas. Das ist eine Legende, um alle Leute, die im öffentlichen Leben sind, spinnen sich Legenden, nicht wahr? So höre ich jetzt, dass ich nächstens in der Schweiz ziehe und da ein Haus gekauft habe. Ich habe kein Geld dazu, meine Freunde, da brav und essen. Verstehen Sie, wer ein bisschen in die Öffentlichkeit kommt, um den spinnen sich Legenden, unser Apostel, so sagt die Vernunft, das ist eben so eine Legende mit ihrem Wahrheitskern, die sie ihm gesponnen hat. So sagt die Vernunft. Aber ich muss Ihnen sagen, also Sie müssen gut aufpassen, nicht so halb schlafen, wie es gibt so einen halben Kirchenschlaf, so einen halben, 45-prozentigen, dann gibt es auch noch Missverständnisse, Sie müssen ganz wach sein. Liebe Freunde, hier irrt die Vernunft, hier irrt die Vernunft. Diese Geschichte ist unerfindbar. Diese Geschichte trägt das Siegel der Tatsächlichkeit und Wahrheit an ihrer Stirn. Und das möchte ich Ihnen zeigen. Wenn die Legende eine Geschichte erfunden hätte von einer Sklavin, die einen Geist aus der Hölle hat, dann hätte dieser Geist aus der Tiefe den Paulus und die Botschaft von Jesus gelästert. Normalerweise. Wenn die Geschichte erfunden wird, muss der Dämon das Evangelium lästern. Das ist das Verblüffende an dieser Geschichte, das Unerfindbare, dass dieser Geist aus der Tiefe, der in dieser Sklavin haut, dem Paulus und seinen Begleitern bezeugt, das sind Knechte des lebendigen Gottes, die zeigen euch den Weg zur Errettung. Meine Freunde, das hätte kein Mensch erfinden können. Dass die Teufel Reklame machen für Jesus. Auf die Idee wäre niemand gekommen. Das ist unerfindbar. Das ist auch sehr schwer zu verstehen. Ne? Dass hier so ein Teufel aus der Hölle Reklame macht für den Boten Jesu Christi und für Jesus. Das ist schwer zu verstehen. Was soll ich dazu sagen? Passen Sie mal auf, der Herr Jesus wurde mal vom Volke umjubelt, als er in Jerusalem einzog. Und da kamen die Ältesten und sagten, sorgt dafür, dass das Volk endlich ruhig wird. Das ist Tumult. Die sollen endlich den Mund halten. Da hat Jesus gesagt, wenn die schweigen, dann werden die Steine von mir schreien. In dieser Geschichte schreien nicht nur die Steine, hier schreien die Dämonen von Jesus, dass er Erretter ist und dass wir die Botschaft von Jesus, dem Gekreuzigten, bringen, den Weg zur Errettung zeigen. Das ist unerhört. Und meine Freunde, mich freut die Geschichte einfach so. Sehen Sie, ich habe manchmal so Angst, die Botschaft von Jesus könnte aufhören. Ich so ansehe, was heute in der Kirche an Theologie verzapft wird, das ist also schlimmer als 99% verdünnte Limonade. In der Welt draußen, da lernt man es heute, so Kompromiss machen zwischen ein bisschen Anthroposophie, ein bisschen Allgemeinbildung, ein bisschen Christentum, ein bisschen, das gibt einen Cocktail nicht mehr und das nennt man christlich. Wo soll die Botschaft von Jesus nur hin, nicht? Und da bin ich so froh, dass hier sogar die Teufel ihn verkündigen. Das heißt, er wird die Hölle von Jesus schreien, ehe die Botschaft von diesem Heiland der Sünder verstummt. Ist das klar? Er wird die Hölle von Jesus schreien, ehe diese Botschaft verstummt. Die kriegt niemand zum Schweigen. Sehen Sie, das hätte keiner sich ausdenken können. Und das ist noch ein zweites, was diese Geschichte so unerfindlich macht. Was zeigt, dass sie die Siegel der Tatsächlichkeit, der Wahrhaftigkeit an der Stirn trägt. Wenn die Geschichte erfunden wäre, dann hätte der Paulus gesagt, lass sie mal schreien, das ist ganz gut, die macht Reklame für uns. Was will denn Evangelist lieber, als dass die Menschen auf ihn und seine Botschaft aufmerksam werden? Lieben Freunde, ich bin zwar kein Apostel, aber ein Evangelist. Und wenn ich so eine Stadt wie Kiel oder Hamburg komme und das Evangelium verkündige, ja, da kümmert sich zunächst kein Mensch drum. Da habe ich alles Interesse, dass Zeitungen schreiben und das bringt Plakate auf, die Leute merken, da ist was los, nicht? Und ich weiß nicht, wenn eine verrückte Frau da schrie, go to Bush, nicht wahr, ob da nicht auch, ob das nicht recht wäre. Wenn ich Hitler erfunden wäre, wäre der Paulus sehr mit einverstanden gewesen. Und wenn ich Hitler erfunden wäre, lief sie so. Paulus staunte, dass sogar die Dämonen von der Botschaft schrien. Durch das Geschrei der Frau wurden die Menschen aufmerksam. Sie kamen zu Hunderten unter die Predigt des Paulus und kamen zum Glauben. Und Paulus betete an, dass sogar so eine besessene Macht Gott dienen muss. So wird die Geschichte heißen, wenn sie erfunden wäre. Und so steht sie nicht da. Sie ist total unerfindlich. Wissen Sie, was da steht? Paulus tat das Weh. Und er bringt diese höllische Reklame zum Schweigen. Er trieb den Geist aus. Lieben Freunde, das ist nicht erfunden. Das ist nicht menschlich. Das ist göttlich. Das dem Paulus die Befreiung dieser armgebundenen Magd wichtiger ist als die Reklame für seine Versammlung. Das ist göttlich. Wir sind hier an einem ganz wichtigen Punkt. Hier wird wieder mal deutlich, unserem Gott ist die Befreiung einer einzelnen armen Menschenseele aus den Banden der Finsternis, und wenn es eine arme Sklavin ist, wichtiger als alles andere. Alles, was die Zeitung jetzt nach Tagen geschrieben haben, ist Gott nicht so wichtig, als die Frage, ob du endlich aus dem Banden der Finsternis herauskommst, durch die Erlösung, die Jesus geschaffen hat. Das ist Gott über alles wichtig. Hier wird deutlich, dass in den Augen Gottes nichts wertvoller ist als eine einzelne Menschenseele, und wenn es eine arme, besessene Sklavin ist. Eine einzelne Menschenseele. Die Menschen werden heute in Masse verhandelt. Massengesellschaft, wenn ich so ein Wort höre, pluralistische Gesellschaft. Wir werden pfundweise, zentnerweise verkauft. Vor Gott ist eine einzelne Seele über alles wertvoll. Dazu wird alles andere davor zurück. Dafür ist der Sohn Gottes gekommen aus der anderen Welt. Dafür hing er am Kreuz. Er hat auch an mich gedacht. Hier geht es nicht bei uns, an mich gedacht. Als er rief, es ist vollbracht. Dafür ist er auferstanden. Dafür schickt er seinen Apostel in die Welt. Dafür müssen bedeutende Mann wie Paulus nach Philippi reisen, dass diese arme Sklavin aus den Banden des Teufels und der Sünde errettet wird. Nein, meine Freunde, das konnte kein Mensch erfinden. Das alles ist nicht gewachsen auf dem Boden menschlichen, auch religiösen Geistes. Das ist durch und durch göttlich und wahr. Ach, die Vernunft, wenn sich nicht unsinnig wehrt, muss zugeben, hier, als Paulus nach Europa gekommen war, ist gleich am Anfang was ganz Gewaltiges passiert. Was denn? Die Hölle, ich weiß nicht, wie die Hölle organisiert ist. Ich hoffe, ich erfahre es nicht. Aber sagen wir mal so, die Hölle-Sektion Europa, ich glaube, dass die Hölle eine Sektion Europa hat, ja? Das glaube ich. Ein Oberteufel als Chef für die Sektion Europa, das glaube ich schon, dass die Hölle-Sektion Europa zur Kenntnis nehmen muss, dass jetzt Jesus diesen Kontinent betreten hat, das Evangelium seinen Siegeszug antritt. Das muss selbst die Hölle zur Kenntnis nehmen. Dies ist hier geschehen und dies wieder erzählt. So, ein zweites. Die Vernunft fragt, ist das nicht Legende? Nein, sagen wir, das ist Wahrheit. Die Vernunft fragt, ist denn die Welt wirklich so böse, wie sie hier geschildert wird? Die zweite Frage, ist die Welt wirklich so böse, wie sie hier geschildert wird? Also sehen Sie, ich habe meine Predigt vorbereitet, denken Sie, ich bereite meine Predigten vor, nicht? Ich habe diese, manche Leute meinen, das schüttelte man so, nein. Ich habe meine Predigt vorbereitet in einem Pfingstlager mit höheren Schülern. Und weil das kluge Jungen sind, sie auch viel für sich beschäftigen können, hatte ich nach der Bibelarbeit viel Zeit. Und da ging ich an einem Morgen einen wonnigen Weg. Gib mal so Augenblicke, wo einem die Schönheit der Welt überwältigt. Irgendwo so eine holländische Grenze, so ein Grasweg, links von mir so ein dunkler Tannenwald und rechts im Sonnenglanz die reifenden Felder. Unübersehbar und darüber nur das Singen der Vögel. Es war so schön, ich hätte brüllen mögen. Wie bist du doch so schön, du weite, weite Welt. Und dann lese ich diese Geschichte und dann begehrte auch meine Vernunft auf. Soll die Welt wirklich so dunkel sein? Was kommt denn hier vor? Menschen, die stumpfsinnig das Evangelium ablehnen und dafür dem Aberglauben huldigen, der aus einer besessenen Macht spricht. Profitgierige Männer, die so eine arme Sklavin ausnützen. Sklaverei. Böse Geister. Na, soll die Welt wirklich so dunkel sein? Seht, das fragt die Vernunft. Ist die Welt wirklich so dunkel und so böse und so schlecht? Seht, das ist ja ein Vorwurf, den die Vernunft seit der Aufklärung der Bibel immer macht. Die Bibel hat eine pessimistische Weltanschauung. Sie sagt, das Menschenherz sei böse, von Jugend auf. Nein, sagt die Vernunft, man muss doch auch ans Gute Menschen glauben, nicht? Man muss doch den Menschen noch was zutrauen, man muss doch hoffen, dass er mal besser wird, sagt die Vernunft. Ist die Welt wirklich so böse, wie sie hier steht? Meine Freunde, ich möchte mit Ihnen einmal durchgehen, was hier über die Menschen gesagt wird. Und ich wünsche einen wachen Geist, denn Sie sollen selber beurteilen, ob wir hier eine pessimistische Weltanschauung haben oder ob das, was die Bibel über Menschen sagt, der Wirklichkeit entspricht. Bitte beurteilen Sie das selber. Was wird denn hier gesagt? Das sind Menschen, die Errettung verkündigen, schreit die Magd. Sie hat recht. Paulus verkündigt Errettung. Man sollte meinen, wenn Errettung verkündigt wird, dann strömt ganz Philippi und ganz Essen zusammen. Nichts dergleichen. Da war die Lydia zum Glauben gekommen, ein paar Leute versammelten sich in ihrem Hause. Philippi nahm keine Notiz davon. Warum nicht? So wenig wie Essen im Grund Notiz vom Evangelium. Warum nicht? Sie wussten nicht, dass sie verloren sind. Sie wussten und wollten nicht wissen vom Gericht Gottes, der Leib und Seele verderben kann in die Hölle. Sie wollten nichts wissen vom Zorne Gottes, der über uns ist und der mit keiner unserer Sünden paktiert. Und darum, weil sie nicht wussten, dass sie verloren sind, war ihnen die Botschaft von Errettung und vom Kreuze Jesu und von dem sterbenden Heiland lächerlich und verächtlich. Und nun frage ich Sie, ist das nicht auch heute so, zu allen Zeiten, dass der Mensch für jeden Unsinn aufgeschlossen ist, aber stumm ist und blind und tot für die unbeschreiblich herrliche göttliche Botschaft von der Errettung, die Gott in Jesus gegeben hat? Ist das nicht so? Was meinen Sie, wenn ich bekannt geben würde, hier werden heute Morgen 1000 Markscheine verteilt, glauben Sie, der Saal würde reichen? Hier wird mehr verteilt, die Botschaft der Errettung, aber der Saal reicht. Oh, der Mensch ist zu allen Zeiten so stumpf, das ist nicht Pessimismus, sondern das ist Tatsache. Und was wird uns nun weiter erzählt? Die Leute in Philippi achten die Botschaft von der freien Gnade Gottes in Jesus für verlorene Sünder. Sie verachten die Botschaft, dass Gott Sündern anbietet, seine Kinder zu werden. Aber dafür hingen sie an ihren Götzen und holten die Rat bei der Wahrsagerin. Und nun frage ich Sie, ob das je anders gewesen ist. Man kann nicht gut in der vornehmen Gesellschaft von Jesus reden, aber jeder hat sein Maskottchen im Auto hängen, nicht? Das ihn von Unfall beschützen soll. Und die Jungs haben ihre komischen Ketten um den Hals hier. diese Amulette. Der Mensch macht die Dinge der Welt seinem Gott und verlässt sich darauf. Ich darf noch mal erzählen, wie ich als junger Mensch mal so eine Lehre darüber kriegte. Da war ich in Frankfurt als Student in meinem Elternhaus in Ferien und da kam eine vornehme Frankfurter Dame und wollte meine Mutter besuchen. Und die war nicht da und als höflicher Mann habe ich mich bei ihr gewidmet. Und da sagte sie, was machen Sie denn? Ich sage, ich studiere Theologie. Nein, sagt sie, Theologie? Da wollen Sie Pfarrer werden? Ja, sag ich ernsthaft. Nein, sagt sie, das kann ich gar nicht verstehen. Wissen Sie, wir leben nun doch in der Welt Goethes hier, nicht wahr? Und wir sind doch gebildete Menschen. Wir müssen doch begreifen, dass das Christentum nun abgelehrt hat, dass das antike Vorstellungen sind, dass man das nicht mehr glauben kann, nicht wahr? Sie müssen doch nun auch mal ein bisschen einsteigen in die Welt, in die Atmosphäre moderner Bildung. Nun, um Sie von Ihrer etwas taktlosen Reden abzubringen, fragt die gnädige Frau, darf ich fragen, wie geht es Ihnen, gesundheitlich? Da wird sie ganz entsetzt, klopft auf den Tisch und holt, toi, 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 sagt sie, das dürfen Sie doch nicht fragen, das bringt Unglück. Das hat mich beinahe umgeworfen. Man war zu aufgeklärt, um diese herrliche Botschaft zu hören, dass Gott durch Jesus Sünde errettet, aber toi, 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 das rettet nicht. Genau wie vor 2000 Jahren in Philippi, ich frage Sie, ob dieses Bild hier verzeichnet ist, dass der Mensch sich eher am Aberglauben hängt, eher sich vom Herrn Jesus wirklich frei machen lässt als Kind Gottes, dass der Mensch sich lieber an Priester und Zeremonien und Kultus hängt, eher sich an lebendigen Erlöser und Heiland hängt. Dass er sich lieber an die Dinge der Welt hängt und an ihre Schätze als an den lebendigen Gott. Mein Freund, die Bibel entlarvt die Welt hier. Das ist fantastisch. Unser Text spricht von einem besessenen Mädchen. Gibt's das nicht? Ich hörte mal, wie eine Mutter zu einem Kind sagte, du hast einen bösen Geist. Das Kind begriff das. Verstandes. Ich möchte manchem Erwachsenen sagen, du hast einen bösen Geist. Wie die Sklavin. Auch wenn du nicht wahr sagst, sondern du musst neu hören. Unser Text berichtet von Finanziers, von einigen Herren, die hatten ein Konsortium gebildet, zur Ausbeutung dieser medialen Fähigkeit dieser Sklaven, ist das nicht grauen. Was waren das für kaltherzige Typen, die aus allem Geld machten? Auch der Besessenheit einer Sklaven. Ist das heute anders? Dass Menschen Mammon dienen, dem Götzen Mammon, meine Freunde, sind wir alle drin verwickelt. Die, die behaupten, sie wären nicht verwickelt, sind bloß die, die ohne Erfolg dem Gott und Mammon dienen, nicht? Das ist natürlich Pech. Die einen dienen mit Erfolg, die anderen ohne Erfolg, nicht? Aber Mammon regiert die Stunde. Wollen Sie sagen, es entspräche nicht der Wirklichkeit? Und sehen Sie, das hat mich noch am meisten bewegt. Da ist dieses Sklave, finde ich, wahrscheinlich herausgestellt worden. Die wird sie elegant aufgeputzt gewesen sein, nicht? Ich glaube, dass dieses Mädchen besessen schrecklich erniedrigt war, dass sie in Dunkelheit ihres Lebens finanziell ausgebeutet wurde. Erniedrigt. Ist das heute nicht so, dass Menschen einander erniedrigen? Da könnte ich Bände drüber schreiben, wie Männer in der Ehe Frauen erniedrigen können. Wie Menschen im Geschäft, im Beruf erniedrigt werden können. In der Politik um ihre Menschenwürde gebracht werden. Da lassen Sie uns sagen, meine Freunde, hier wird die Welt entlarvt als das, was sie ist. Böse, verloren, erlösungsbedürftig. Und dazu gehören wir auch. Das ist ein Schritt, wenn Sie mal sagen, jawohl, ich bin böse, ich bin verloren, ich bin erlösungsbedürftig. Und ehe das nicht sprechen lernen, hilft Ihnen das ganze Evangelium nichts. Und dann lassen Sie mich noch kurz ein Drittes sagen, die Vernunft sprach. Ist das eine Legende? Nein. Ist die Welt so böse? Ja. Ist Jesus wirklich so mächtig, wie es hier steht? Ist Jesus wirklich so mächtig? Paulus tat das Wehe und er sprach zu dem Geist, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, dass du ausfahrest und er fuhr aus zur selben Stunde. Dritte Frage der Vernunft. Ist Jesus wirklich so mächtig? ist Jesus so mächtig, dass er begabte Leute wie den Paulus so zu einem Eigentum macht, dass sie keinen größeren Wunsch haben, als ihm zu dienen? Ist Jesus wirklich so mächtig, dass er Leute bevollmächtigt, dem bösen Geist in sich und um sich her entgegenzutreten? Lebt denn Jesus wirklich? Reden seine Nägel mal von einer tatsächlichen Erlösung? Ist Jesus so mächtig, dass ein Mensch frei wird wie die Sklaven? Ist Jesus so mächtig, dass vor seinem Namen die Dämonen fliehen? So fragt die Vernunft. Und dann zeigt die Vernunft auf unsere Kirchen und sagt, ja, aber lieben Leute, was sehen wir hier? Intrigen, Leute nach vorne wollen, überall, wie ein Konzert. Wir sehen Langeweile, glaub nicht, dass eine Kirche wie Langeweile ist. Langeweile und Machtstreben und allzu menschlich. Nein, wir sehen alles Mögliche, nur nichts von der Macht Jesu. Nur nicht von dieser Macht Jesu, von der du redest. Soll ich daraufhin sagen, meine Freunde, darauf kann ich nur bezeugen, trotz aller Armseligkeit und Niedrigkeit der Kirche, direkt auch hören die Richtlinien. Jesus, der Sohn Gottes, ist so. Ich kann es nur bezeugen. Jesus ist so mächtig. Als er am Kreuze starb, da rief er, es ist vollbracht. Und hat er sich im Volk erkauft. Und dies Volk wirft sein Ich hinter sich und liebt ihn und dient ihm und erfährt seine freimachende Kraft. Ich kann bezeugen, Jesus ist so mächtig. Und ich wünschte, wir suchen Anschluss an diese Kraft Gottes, die da zu uns gekommen ist. Ja, meine Freunde, im Blick auf diese gewaltige Geschichte aus dem Altertum, nicht, möchte ich allerdings dem Volke Gottes heute den Vers zurufen. Dringe ein, Zion, dringe ein in Gott, stärke dich mit Geist und Leben, sei nicht wie die anderen tot. Sei du gleich den grünen Reben. Zieh an, in die Kraft statt Heuchelschein, dringe ein, wir wollen gehen. Ach Herr, stärke du uns mit Geist und Leben. Nimm du uns den Heuchelschein und lass uns Anschluss finden an den Lebensstrom, der mit dir gekommen ist und der sich offenbart hat in Jahrtausenden. Amen.